Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Sommerzeit ist Reisezeit, ist Urlaubszeit. Viele fahren weg, andere bleiben hier. Nicht jeder will in die Ferne oder kann es auch, weil es einfach zu teuer ist. Aber wenn es ums Verreisen geht, fragen sich ja auch immer mehr Menschen, wie geht es besser, wie geht es nachhaltiger, ökologischer, vielleicht auch sozial und kulturell respektvoller angesichts all der Schäden, die Tourismus und gerade auch Massentourismus ja auch anrichtet. Wir sehen ja an vielen Orten, wo sehr viele Menschen hinfahren, dass es da schon Proteste der einheimischen Bevölkerung gibt, wegen Overtourism, das ist ja dieser Begriff, der dafür verwendet wird. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie wichtig ist Ihnen das eigentlich, wie nachhaltig Sie reisen? Oder haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit nachhaltigem, ökologischem Reisen, mit Reisen, das vielleicht versucht, zumindest ein bisschen mehr Respekt auch vor dem Ort zu zeigen, zu dem man fährt, und ein bisschen auch, ja, vielleicht anders zu reisen? Vielleicht anders als früher, als die Eltern, die Großeltern. Oder aber Sie sagen, nein, das ist für mich einfach ein Luxusproblem. Ich freue mich auf meine 2 Wochen Pauschalurlaub und will die auch komplett genießen. Erzählen Sie uns von Ihren Urlaubsplänen, von Ihren Reiseplänen, vor allem eben auch im Hinblick darauf, ja, inwieweit Sie darüber nachdenken, da vielleicht auf bestimmte Dinge zu verzichten, auf das Fliegen zu verzichten oder auf Massentourismus zu verzichten oder vielleicht ein bisschen runterzudimmen bei Ihren Reiseplänen. Erzählen Sie uns davon. Vielleicht waren Sie auch schon unterwegs. 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Schicken Sie uns auch gerne vielleicht Fotos von sich. Vielleicht sind Sie auch gerade irgendwo unterwegs und hören uns im Urlaub und können uns da über Mail erreichen. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Urlaubszeit, verantwortungsbewusst reisen, aber wie? Das ist unsere Frage in den nächsten 2 Stunden. Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe und ich freue mich, das ist ja bei uns immer so in unserer Sendung, dass wir Expertinnen haben. Ich freue mich auf 2 Frauen, die sich bei diesem Thema sehr gut auskennen, nämlich zum einen Antje Monshausen. Sie ist Geografin und Leiterin der Arbeitsstelle Tourism Watch bei Brot für die Welt und hier im Studio in Berlin. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und Claudia Brözel, mit ihr sind wir auch verbunden. Sie ist Professorin für Tourismusmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde in Brandenburg und jetzt gerade in einem Studio in Mailand. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Brözel, ich freue mich sehr, dass Sie uns Zeit geben, während Ihrer Urlaubszeit, während Ihrer Reisezeit, sich diesem Thema zu widmen. Sie sind in Italien, in Mailand und wollten, Sie haben es uns vorher erzählt, eigentlich mit dem Zug fahren, sind dann doch aufs Flugzeug umgestiegen. Warum?
Ja, also Zugfahren erfordert eine sehr lange Vorbereitungszeit. Zugbuchungen über die Grenzen hinweg sind immer noch sehr, sehr kompliziert. Ich lebe in Berlin. Es gibt eine Möglichkeit, ab München einen Nachtzug zu nehmen. Das war unser Wunsch. Ich bin mit meiner Schwester unterwegs. Das war unser Wunsch, sozusagen mit dem Nachtzug entspannt in Mailand anzukommen. Wir hätten dann aber beide noch sozusagen von Berlin nach München müssen und dann war der Nachtzug einfach zu teuer. Also das sind die Dinge, die immer wieder mit Bahnreisen über die Grenzen zu tun haben. Kompliziert, Buchung sehr schwierig und einfach wesentlich teurer als ein Flug. Und natürlich die Zeit, die es in Anspruch nimmt. Wobei die Zeit jetzt für uns kein ausschlaggebendes Kriterium war. Man kann Reisezeit wunderbar in den Urlaub integrieren. Da bin ich auch völlig dabei. Aber der Preis war tatsächlich am Ende das Entscheidende, doch zu fliegen.
Ja, das sehen wir ja immer wieder, ne? Dass gerade Zugtickets, internationale Zugtickets einfach teurer sind, vor allem wenn man relativ kurzfristig bucht und Flüge oft sehr günstig zu haben sind. Es gibt dann eben auch Direktflüge. Hängt das einfach damit zusammen, dass es da in den letzten Jahrzehnten eine falsche Verkehrspolitik gab, dass die Zugverbindungen, die internationalen Zugverbindungen einfach zu schlecht, zu umständlich sind?
Ich beschäftige mich tatsächlich schon sehr lange mit diesem Thema Mobilität und wir dürfen nicht vergessen, dass wir das ganze Schienennetz und die Organisation auf der Schiene ist sozusagen noch ein Überbleibsel aus dem Krieg heraus. Das heißt, oftmals endet es an den Grenzen und grenzüberschreitend ist sehr schwierig. Die Bahngesellschaften müssen sich einigen, gerade auch was die Buchung angeht und die Übernahme sozusagen von den internationalen Touristinnen in das nächste Land. Oftmals muss man man noch was nachbuchen vor Ort. Es ist digital noch nicht abbildbar. Es arbeiten tatsächlich viele daran seit Jahren. Aber meiner Ansicht nach bräuchte es mal eine Regulierung in diesem Kontext, weil die Bahngesellschaften selbst es einfach nicht hinbekommen seit Jahren.
Das wäre ja mal ein schönes Projekt für die Europäische Union. Das wird ja auch betrieben, aber offenbar kann man sich da nicht einigen. Ne? Es ist schon bitter, das zu sehen. Zugfahren ist ja wirklich eine schöne Sache, was Nachhaltiges und eigentlich eine sehr schöne Art zu reisen.
Das wäre ein wundervolles Projekt für die EU. Vielleicht sogar besser, als die Deckel an die Plastikflaschen zu kleben.
Antje Monshausen, was sind Ihre Urlaubspläne? Oder kommen Sie frisch aus dem Urlaub? Sie sehen sehr erholt aus.
Also ich fühle mich gerade sehr erholt, danke der Nachfrage. Tatsächlich geht es bei mir diesen Sommer auch nach Italien. Wird ein Interrail-Trip durch unterschiedliche Orte. Mit der Familie reisen wir auch tatsächlich gern mit dem Zug, haben aber auch schon die eine oder andere Herausforderung erlebt, aber auch wirklich tolle Geschichten. Also ich erinnere mich dran, vor 2 oder 3 Jahren haben wir es geschafft, mit Familie und Fahrrädern für 120 Euro von Kopenhagen nach Berlin zurückzukommen. Also mit den Fahrrädern hingefahren und dann mit dem Zug zurück.
Familie?
Vier Leute.
Mhm.
Also das ist tatsächlich
120
zum Teil
Euro
unschlagbar.
Hin und zurück, Berlin-Kopenhagen.
Nee, eine Richtung sind wir mit dem Fahrrad gefahren und eine dann mit dem Zug zurück. Also es gibt die Möglichkeiten, aber es war tatsächlich auch eine Herausforderung beim Buchen. Also das, was Frau Brözel angesprochen hat, eine bessere Regulierung. Und tatsächlich, wenn wir das in Europa nicht schaffen, das sind ja auch Beispiele, Bilder, die wir quasi im Kopf schaffen. Also die Menschen haben oft vor Augen eben das Flugzeug, das ist mit dem Tourismus verbunden. Aber gute Geschichten über Reisen mit dem Zug können ja auch motivierend sein, es tatsächlich auszuprobieren und da eine andere Reiseerfahrung dann auch zu machen.
Aber jenseits, ich sag mal, der Buchungsprobleme und der ganz praktischen Probleme und auch der Kostenfrage, was macht das Zugreisen so besonders für Sie?
Also ich habe mal ein Gespräch mit einem Jugendlichen geführt, der sagte von mir, naja, man kann halt von A nach B jetten oder man kann von A bis Z reisen. Und diese Frage, der Weg ist das Ziel, ich komme mit Menschen in Kontakt, ich kann mich bewegen, also das ist natürlich ein Vorteil. Ich sehe die Landschaft, also ich komme auf einer ganz anderen Ebene im Reiseland an und viele Menschen berichten ja durchaus auch von Erschöpfungstendenzen, wenn sie quasi frisch aus dem anstrengenden Arbeitsphase am nächsten Morgen um 4 Uhr in den Flieger, um dann irgendwie um 16 Uhr woanders anzukommen in einer komplett anderen Welt und sind davon auch erschöpft. Also der Zug bietet halt die Möglichkeit, wirklich auf einem langsameren Weg und sich eben auch die Veränderungen, die kulturellen Unterschiede von Land zu Land, von Stadt zu Land, auch ein bisschen stärker zu erleben.
Ist das Zugreisen schon, Claudia Brözel, schon der Schlüssel für nachhaltiges Reisen?
Also ich finde, es sind zwei Sachen angesprochen worden, die Langsamkeit und die Zeit, die man auf der Reise selbst hat. Ich denke, sind ganz, ganz wesentliche Aspekte. Ich muss jetzt noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Ich hatte einen Termin in Frankfurt letztens und ich bin tatsächlich am Abend vorher angereist mit dem Zug, weil ich der Deutschen Bahn nicht mehr zugetraut habe, dass ich morgens pünktlich bin. Und ich glaube, da müssen wir wirklich ganz viel arbeiten, dass die Bahnen insgesamt besser reguliert werden. Ich kann das nachvollziehen, finde ich auch super, was Frau Monshausen sagt. Man braucht wirklich Zeit und die Zugfahrt selbst ist eigentlich schon der Start in den Urlaub. Da kann ich nur zustimmen.
Jedenfalls, wenn der Zug nicht überfüllt ist und die Klimaanlage nicht ausfällt.
Vielleicht hat man ja Platzkarten.
Claudia Brözel ist bei uns Professorin für Tourismusmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Hat es ja schon im Titel. Eberswalde, gerade also in Mailand in einem Studio. Und Antje Monshausen, Geografin und Leiterin der Arbeitsstelle Tourism Watch bei Brot für die Welt. Urlaubszeit, nachhaltig reisen. Aber wie, das ist unser Thema heute Vormittag. Angeline Bauer ruft uns an aus Krassau. Schöner Name, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo ist Krassau?
Am Chiemsee, 10 Kilometer entfernt vom Chiemsee.
Ja, und manchmal sehen Sie ihn auch? Nein, er ist zu weit weg, oder?
Ja gut, wir radeln dahin.
Ja, natürlich. Das heißt, Sie sind passionierte Radfahrerin und auch viel mit dem Rad unterwegs.
Ja, wir machen Radreisen seit 20 Jahren. Ich habe da auch schon Bücher drüber geschrieben. Also wir machen das wirklich mit Herz und Seele.
Wir ist wer?
Ist mein Mann, mein Hund und ich.
Sie drei?
Wir drei, ja.
Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Was war so Ihre längste Radreise?
Unsere längste Radreise war vom Chiemsee an den Atlantik.
Wo da am Atlantik?
Das war, jetzt fällt mir weiß ich gerade nicht den Ort. Aber das waren 2100 Kilometer. Und wir haben natürlich bei Abreise nicht gewusst, wann wir da ankommen. Wir waren insgesamt 5 Wochen unterwegs. Und Saint-Nazaire war der Punkt, wo wir dann ankamen.
Also Frankreich?
In Frankreich. Wir sind am Schluss, also an der Loire, bis zur Mündung gefahren. Na? Mhm. Also wir sind hier vom Chiemsee sind wir gefahren an den Bodensee. Und dann sind wir quer übers Land, sind wir nach Frankreich, so kurz über die Schweiz und dann an der Loire entlang bis zur Mündung. Und weil ich gerade vorher gehört habe, ja, man muss eben die Rückreise buchen und das macht Schwierigkeiten, sagte
die Dame. Also zurück mit dem Zug, das war Ihnen dann doch hin und zurück, das, war Ihnen doch zu viel dann.
Ja,
das wären dann 4000 Kilometer, ja gut,
ja, wollen wir genau. Ja nicht. Nein, also wir wollten mit dem Zug zurückfahren, ja. Das war unsere Idee. Wir fahren dahin und fahren dann mit dem Zug zurück.
Mhm. Wir und da beginnen die Probleme.
Genau, wir dachten, das Hinfahren ist ein Abenteuer, aber das Abenteuer war die Rückreise. Wir haben keinen Platz im Zug bekommen. Wir waren dort 3 Tage, wir haben dort 3 Tage versucht. Wir müssen ja von dort erst nach Paris. So, und dann haben wir letztendlich jemanden gefunden, der gesagt hat, ich verkaufe Ihnen ein Ticket. Das war aber ganz furchtbar in diesem Zug. Wir sind da auf dem Flur gestanden, aber deswegen habe ich Sie gar nicht angerufen. Also wir sind dann bis Paris gefahren und in Paris ist schließlich und endlich mein Mann mit dem Zug nach Hause gefahren, hat das Auto geholt und hat uns dann abgeholt. Die Räder, den Hund und mich.
So war es nicht gedacht eigentlich, ne?
So war es nicht gedacht. Also das ist dann nicht mehr nachhaltig reisen. Yeah. Und was ich eigentlich erzählen möchte, ist, dass es so schwierig ist, auch zum Beispiel, wenn ich an Donauradweg fahre. Das ist ein sehr frequentierter Radweg. Es sind wirklich viele Leute unterwegs. Warum kann unsere Bundesbahn nicht einen Waggon anhängen, der für Räder mit Gepäck geeignet ist? Ich bin zum Beispiel mal, wir sind in den Niederlanden mit einer Fähre gefahren, 6 Kilometer übersetzen. Und da waren sicher 3 Räder. Und es war so simpel, die haben einfach eine Stange so in Form hatten die im, ja, Waggon kann man da nicht sagen, aber das wäre dann für die Bundesbahn ein Anreiz. Und da konntest du deine Räder einfach anbinden. So, die waren sicher und du konntest diese mit der Fähre fahren, übersetzen.
Also ich merke schon tatsächlich, das Mitnehmen des Rads im Zug ist, glaube ich, etwas, was ganz viele Menschen beschäftigt. Also nicht nur auf längere Strecken, sondern auch im Nahverkehr, das sieht man zum Beispiel hier in Berlin, wo ich wohne, gibt es auch immer wieder Probleme mit überfüllten Regionalzügen, wenn da am Wochenende die Ausflüger ihre Räder mitnehmen wollen. Da ist schon einiges passiert, aber offenbar noch nicht genug. Ich reiche das mal weiter an Claudia Brötzel, die sich auch mit Mobilität stark beschäftigt hat und ja auch in Brandenburg unterwegs ist, weil sie da an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde tätig ist. Also wo ist da das Problem? Das ist doch ist ja ein Riesenmarkt, oder? Für viele Fahrradfahrer, die gerne ihr Rad mit im Zug mitnehmen würden.
Ja, ich kann der Frau Bauer einfach nur zustimmen. Sie hat da völlig recht und mit normalem Menschenverstand würde man sagen, easy, hängen wir einen Wagen dran, fertig. Ich habe mich mal darum gekümmert, also ich fahre Regionalbahn nach Eberswalde, ich wohne selbst in Berlin. Ich habe mich mal darum gekümmert, warum an Feiertagen, Ferienzeiten einfach kein neuer Wagen angehängt wird bei dieser Regionalbahn, weil genau das entsteht, was Sie gerade gesagt haben. Und dann hieß es, da wäre der Landkreis zuständig. Dann hieß es, es wäre das Land Brandenburg zuständig, aber auf gar keinen Fall die Bahn. Und dann war es am Ende des Tages also ein Hin- und Hergeschiebe zwischen den Zuständigkeiten und am Ende des Tages war es eine Frage des Geldes. Ich habe dann so argumentiert, dass ich gesagt habe, aber wenn doch mehr Leute mit dem Fahrrad Bahn fahren, Entschuldigung, müsste es ja eine Möglichkeit geben, sozusagen über dieses Budget diesen zusätzlichen Wagen zu finanzieren. Und das wurde nicht so gesehen. Also ich kann da einfach nur staunen,
ja,
was da so
auch
passiert.
Ja. Aber Sie bleiben trotzdem dabei, Angeline Bauer, dass Sie den Zug nehmen und das Rad versuchen mitzunehmen? Oder sind Sie jetzt da ein gebranntes Kind und
Nein, also wir sind leidenschaftliche Radreiser. Wir sind gezwungen, dass wir das Auto mitnehmen. Mhm. Und am besten ist es, haben wir auch gemacht, über 1000 Kilometer einfach dann eine Rundreise. Wir fahren wohin, parken das Auto, nehmen das Rad, machen eine Rundreise, sodass wir wieder zum Auto kommen und fahren wieder nach Hause. Aber eigentlich ist es ja nicht der Weg.
Also tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass Busse zum Teil eben viel flexibler unten die Fahrräder im Stauraum mitnehmen. Also vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Klar, fahr auch lieber Zug. Die Busse sind halt dann doch sehr eng. Aber da habe ich schon mehrfach gehört, dass das ganz gut funktioniert.
Ja, wir haben jetzt natürlich einen Hund, Punkt eins. Wir haben Pedelecs, also da ist ja ein Akku dran. Punkt zwei, den will auch oft niemand mitnehmen, dann sind die Räder sehr schwer, dann haben wir viel Gepäck, wenn wir lang unterwegs sind. Ne? Und also ich find einfach, das ist sehr, sehr, sehr schade, dass die Bundesbahn nicht flexibler da mitarbeitet.
Absolut. Ja, was ist das Schöne an langen Radreisen?
Dass du viel mehr Kontakt hast zur Landschaft, zu den Leuten, dass du eben langsamer reist, was ich vorher auch schon gehört habe, langsam reisen, die Reise genießen, auch so Dinge wie, dann kommst du in den Regen, dann musst du gucken, wie kommst du da zurecht. Und es ist eben keine Pauschalreise, sondern du fährst, wie wir es öfter gemacht haben, von der Haustür weg. Und schaust mal, wie und wann und wo du dann ankommst.
Sie lassen sich jedenfalls nicht abschrecken, auch durch die negativen Erfahrungen mit dem Zug. Sie fahren
Nein,
weiter.
Wir werden ja. weiter Radfahren.
Angeline Bauer in Krassau in der Nähe vom Chiemsee. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße an Ihren Mann und an den Hund sowieso und noch viele schöne Radreisen.
Ja, vielen Dank. Ja,
danke für den Anruf.
Wiederhören.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit nachhaltigem Reisen. Karin Schwalm ruft uns an aus Marburg. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für diese so wichtige Sendung. Wir fliegen überhaupt nicht mehr. Also ich für meinen Teil kann es gar nicht mehr verantworten, so viel Dreck zu machen. Wir fahren mit dem Zug. Wir fahren dieses Jahr zu unserem Familienurlaub von Marburg nach Rügen. Das ist direkt, geht wunderbar. Und auf der Rückreise haben wir noch eine Woche Toskana angehängt. Dann fahren wir von Binz nach Berlin, von Berlin nach München. Das geht ziemlich flott. Leider gibt es dann in München keinen Nachtzug. Und da würde ich mir von der Deutschen Bahn wünschen, dass sie die Nachtzüge wieder mobilisiert. Es gibt ja nur so ein ganz bescheidenes Kontingent, was von der österreichischen Bahn immer wieder dann aufgekauft werden kann. Aber wir müssen dann in München übernachten und dann wollen wir bis Pisa. Und das ist jetzt nochmal so ein richtiges Wagnis. Wir brauchen 13 Stunden dann am nächsten Tag in der Früh von München bis Pisa. Und das finde ich viel zu lange. Wir machen das alles trotzdem, um diesen Dreck zu vermeiden, diese Emissionen runterzukriegen, unseren Beitrag auch dazu zu leisten. Aber da würde ich mir einfach bessere Verbindungen wünschen.
Die Aber Bahn Fahrräder ja. nehmen Sie keine mit, ne?
Nein, nein.
Gerade hatten wir darüber gesprochen, dass es gar nicht so einfach ist manchmal.
Das ist auch schwierig, genau. Aber ich würde mir von der Bahn wünschen, dass sie nicht nur das Streckennetz endlich wieder top ausbaut und pünktlich ist. Ich wünsche mir auch mehr Nachtzüge auf vielen Strecken. Und das Buchen wird auch immer komplizierter. Wir wollten jetzt im Grunde die Reise von Deutschland bis wo auch immer hin buchen. Man kann, wenn man nach Frankreich mit dem Zug fahren will, dann nicht mehr durchgängig buchen. Man muss dann die Strecken in Frankreich im Internet bei der französischen Bahn buchen. Das war vor Jahren nicht so. Man konnte wirklich hier in Marburg bis, was weiß ich wohin, buchen, geht nicht mehr. Mein Eindruck ist, die Bahn macht es uns eigentlich immer noch schwerer, auch auf dieser Buchungsschiene. Und sie sollte jetzt wirklich alles dafür tun, dass wir alle bequem möglichst mit dem Zug reisen können. Ja.
Ich reiche das mal in die Runde, was dieses internationale Buchen angeht. Also Claudia Brötzl, Antje Monshausen, hat sich da was verändert? Also meine Erfahrung ist, dass man tatsächlich auf der Seite der Deutschen Bahn auch international buchen kann. Es geht, es ist nicht immer einfach, aber es ist durchaus möglich. Man kann zumindest die Verbindungen eingeben, dann werden sie einem angezeigt. Und dann gibt es ja auch so Portale und Apps, die sowas auch anbieten. Frau Brötzl, vielleicht haben Sie da Tipps, wie man da besser buchen kann?
Also der Der Anbieter, der schon am längsten am Markt ist, ist Rom Turio. Rom mit E geschrieben und dann zwei Rio. Die liefern eine sehr gute Übersicht.
Also wie die beiden Städte, Rom Turio, ja?
Genau, und in der Mitte eine 2. Und die sind multimodal unterwegs, das heißt, die bieten alles. Also von Flug, Zug, Bus bis hin zu Mietwagen, die zeigen einfach die Übersicht der Mobilitätsmöglichkeiten. Dann gibt's sowas from A to B, also von A nach B. Trainline ist immer wieder in aller Munde. Also Rom Turio, da ist es nicht möglich zu buchen. Ich kann mir eine Übersicht verschaffen und dann eben auf den einzelnen Anbieterseiten buchen. Was die Dame gerade erzählt hat, Frau Schmal war das, glaube ich, ist absolut richtig. Man hat den Eindruck, dass die Kooperationen, die Bahnen müssen ja kooperieren, um ein gemeinsames Ticketsystem auf die Reihe zu bekommen. Das wird weniger und es versuchen Drittanbieter, dieses Problem zu lösen. Die scheitern dann auch manchmal an den Grenzen, also an den Landesgrenzen. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was Rom Turio zum Beispiel, die machen das in sehr viel Kleinarbeit. Ist ein amerikanisches Portal, die schon weltweit schon sehr lange unterwegs sind, aber eben ohne dieses Thema Buchung, einfach nur für die Übersicht der möglichen
Mobilitäts- Aber bei den anderen, also Trainline und From A to B, da kann man auch buchen zum Beispiel, um mal diese beiden Namen
zu nennen. Ja. Und es gibt natürlich auch noch so im ganz analogen spezialisierte Reisebüros, die tatsächlich sehr, sehr hilfreich sind. Da bezahlt man dann eine kleine Kommission natürlich an das Reisebüro, weil das die Arbeit macht, wirklich hinzuschauen. Es finden aber tatsächlich auch Tarife in anderen Ländern, die günstiger sind als das, was man selber im Internet sieht. Also da tatsächlich nochmal nach den Spezialreiseveranstaltern für Züge zu gucken, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, auch gerade wenn man besondere Bedarfe hat, Hund oder Klassenfahrten werden zum Beispiel darüber gebucht oder Behinderungen, Menschen mit Behinderungen, genau. Also da wirklich auch nochmal zu schauen, die sind sehr, sehr hilfreich, die Kolleginnen dort.
Gibt es denn eigentlich auch bei den großen Reiseanbietern, bei den ganz großen Namen TUI und Co., sowas Ähnliches, wie man es in der Textilindustrie sieht, dass man sozusagen so eine ökologische Linie hat, eine nachhaltige Linie, auf die man dann auch setzt und da versucht, diesen Markt zu bedienen?
Genau, also das haben Reiseveranstalter, dass sie zum Teil grüne Kataloge oder besonders ausgewiesene grüne Reisen haben. Tatsächlich würden wir uns natürlich wünschen, dass jede Reise diesen grünen Anspruch hat. Wir sehen, also um beim Thema Bahnreisen noch ganz kurz zu bleiben, es haben einige Veranstalter angefangen, gerade innerhalb Europas dann auch Bahnreisen anzubieten. Die scheitern allerdings auch genau an dieser Frage zum Beispiel der Versicherungen. Wenn zum Beispiel Anschlüsse, man muss Reisen in verschiedenen Ländern buchen, wenn die Anschlüsse verpasst werden, ist der Reiseveranstalter in der Haftung und kann das quasi nicht weitergeben. Also die haben das Problem, was wir als Individualreisende quasi auch haben. Aber natürlich kann man ganz, ganz viel auch bei den Reiseveranstaltern verändern, zum Beispiel auch was Inlandsflüge dann in den Destinationen angeht. Also wir bei Brot für die Welt beschäftigen uns ja vor allen Dingen mit Reisen nach Afrika, Asien und Lateinamerika. Und da kann man natürlich nur schwerlich mit dem Zug hinreisen. Da ist man dann aufs Flugzeug angewiesen. Aber die Frage der Zubringerflüge oder auch der Transferflüge, die dann vor Ort noch stattfinden, das ist natürlich was, was man ganz anders landgebunden machen kann. Mit all den Vorteilen, die hier schon genannt wurden. Land und Leute kennenlernen, mit Menschen in Kontakt bekommen und das Land tatsächlich auch ein bisschen intensiver zu erleben.
Weil da geht es ja natürlich mehr als nur um ökologische Fragen, sondern auch um soziale Fragen, absolut, wirtschaftliche Fragen, kulturelle Fragen. Wie respektvoll geht man vor Ort auch mit den Kulturen, mit den Menschen dort um, wo ja gerade auch in schwierigeren Regionen der Tourismus ja eigentlich auch eine wichtige Rolle spielt, ein Wirtschaftsfaktor ist, aber gleichzeitig auch viele Probleme macht. Auch das soll uns beschäftigen. Erzählen Sie uns auch gerne auch von Ihren Erfahrungen. 0800 2254 2254 rufen Sie uns gerne an. Bei uns sind Antje Monshausen von Brot für die Welt, von der Arbeitsstelle Tourism Watch und Claudia Brözel. Sie ist Expertin für Tourismusmanagement von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Karin Schwalm in Marburg, ich danke Ihnen sehr, wünsche viele schöne Zugreisen, lassen sich nicht abschrecken von den Problemen.
Nein, danke auch.
Ja, und noch ein schönes Wochenende wünsche ich.
Gleichfalls, danke.
Danke für den Anruf. Und es ist natürlich, wie gesagt, immer wieder auch eine Frage, wie man vielleicht auch praktisch die Probleme löst, die immer wieder auch bei internationalen Zugbuchungen so erlebt werden können. Erzählen Sie uns auch davon. Wir haben jetzt schon einige Portale und Apps erwähnt. Vielleicht haben Sie auch noch andere Tipps für uns, wie man vielleicht die Probleme umgehen kann. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ines Schiefelbus schreibt uns, unsere Freunde leben überwiegend in der Stadt und fliegen teilweise bis zu 2-mal im Jahr mit der Familie in den Urlaub. Sie rechtfertigen das dann immer, dass sie ja sonst nur Fahrrad oder wenig Auto fahren. Ich finde das fraglich, schreibt sie uns hier. Ich habe mich gerade gefragt, die Frage auch in die Runde tatsächlich, Bus und Zug, wie da eigentlich das Verhältnis des ökologischen Fußabdrucks ist. Was man immer wieder liest, ist, ein gut besetzter Bus kann nachhaltiger sein als ein halbleerer Zug. Ist das so?
Also es kommt vor allen Dingen auf die Antriebstechnik des Zuges dann auch an, aber tatsächlich ein gut besetzter Bus ist das ökologischste Verkehrsmittel, was es gibt im Reisebereich. Bei den Zügen haben wir halt gerade im Nahverkehr...
Auch ein Dieselbus.
Wenn er voll besetzt ist, ist die pro Kopf, man muss es sich ja quasi pro Kopf angucken, wesentlich besser. Die sind halt oft nicht wirklich ausgelastet und da könnte man wesentlich mehr über eine Optimierung machen, dass die dann halt auch ausgelastet sind. Aber tatsächlich ist der Bus quasi das ökologischste Verkehrsmittel, um in Urlaub zu kommen, jetzt abgesehen natürlich von Fahrrad oder zu Fuß, was natürlich auch nicht aus dem Blick fallen darf.
Für der Brötzler und den Regenzen.
Also ich war kürzlich auf einer Veranstaltung von Busreiseveranstaltern und fand es sehr interessant, also wie weit die Technik dort auch schon fortgeschritten ist, was die teilweise in den Bussen umsetzen, bis hin zu Elektrobussen und also sehr stark in Richtung Ökologie orientiert. Und ich denke, diese Pro-Kopf-Rechnung ist absolut richtig. Deswegen sagt man ja auch, wenn zum Beispiel eine vierköpfige Familie fliegt, ist der CO2-Fußabdruck wesentlich höher, wie wenn eine vierköpfige Familie beispielsweise jetzt mit dem eigenen PKW fährt, der vielleicht auch noch ein Hybrid ist oder ein Elektroauto.
Das muss man sich genau anschauen. Gibt es da Rechner im Netz, die einem helfen?
Also ich finde, ich weiß es nicht, ob es Rechner gibt, die das alles berechnen. Es gibt, ich bin jetzt gerade im Moment, vielleicht kann Antje Monshausen da kurz einspringen, ob sie einen Rechner kennt, der alles abbildet. Ich glaube, Mobilität gibt es und dann ist ja die Frage, was mache ich sonst noch in meinem Urlaub? Also den Urlaub insgesamt, glaube ich, da ist mir kein Rechner.
Fußabdruckrechner?
Ja. Also es gibt Fußabdruckrechner, wo insgesamt natürlich das Konsumverhalten überhaupt angeschaut wird. Und da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal drauf, dass der Ressourcenverbrauch im Urlaub wesentlich höher ist als zu Hause. Also es ist ganz spannend. Man verbraucht zum Beispiel auch mehr Lebensmittel als zu Hause. Gucken wir vielleicht später ja nochmal drauf. Zu der Frage, gibt es irgendwo eine Übersicht der unterschiedlichen Verkehrsträger? Also einige der Kompensationsanbieter, Atmosphäre beispielsweise, hat das auf seiner Homepage, dass man sich's angucken kann, wie die unterschiedlichen Verkehrsträger da abschneiden. Ich bin mir nicht sicher, ob das quasi für jeden Ort dann angezeigt wird, aber dort ist quasi auch eine Übersicht und wir haben auch Bildungsmaterialien zu dem Thema, wo wir quasi mal eine Reise nach Barcelona einfach mal abgebildet haben, wie unterschiedlich da der CO2-Fußabdruck der Anreise ist, je nachdem, ob man mit einem Auto, mit einem Bus, mit einem Zug oder mit dem Flugzeug reist.
Was ist mit der freiwilligen CO2-Abgabe, die einem ja manchmal angeboten wird, wenn man Flugtickets bucht? Bringt die was?
Naja, sie macht die CO2-Emissionen, die der Flug verursacht hat, nicht ungeschehen, sondern die sind ja trotzdem passiert. Sie werden halt an anderer Stelle, wenn es seriöse Anbieter sind, in Projekten investiert, wo tatsächlich eine Reduzierung von CO2 dann dort vor Ort ermöglicht wird. Es hat sich leider in den letzten Jahren so diese Wahrnehmung, naja, Bäume pflanzen, irgendwie so im Marketing durchgesetzt. Tatsächlich muss ich sagen, einen unseriösen Veranstalter oder Anbieter von Kompensation erkennt man auch daran, ob er Bäume beispielsweise anpflanzt. Weil wir müssen bei Bäumen einfach uns im Klaren sein, dass Bäume ungefähr 50 bis 100 Jahre stehen müssen. Und ich will nur mal 100 Jahre. Vor 100 Jahren waren wir im Jahr 1924. Also so lange müsste auch ein Besitzer dieser Bäume sicherstellen, dass diese Bäume stehen. Und da kann in einem Land der Klimawandel einen Waldbrand auslösen. Da kann ein Regierungswechsel kommen, der sagt, jetzt wird hier irgendeine Fabrik hingebaut, etc. Das heißt, ich habe da gar nicht diese Sicherheit, dass das so lange steht. Bäume pflanzen ist was Wichtiges fürs Klima, aber für Kompensation gänzlich ungeeignet. Und gute Anbieter sind da zum Beispiel Atmosphäre oder Klimakollekte, die auch regelmäßig eben auch von Verbraucherschützerportalen analysiert werden und da eine gute Leistung bringen, was dann tatsächlich auch die wirkliche Einsparung von CO2-Emissionen angeht.
Frau Brützel, Sie wollten ergänzen?
Ich würde ganz gerne was ergänzen, wenn ich darf.
Natürlich.
Ja, ich habe die Daten der Reiseanalyse vor mir liegen. Das ist die seit längstem am Markt existierende Marktforschungsgrundlage über das Reiseverhalten der Deutschen. Und die haben eine Spezialabteilung zur Nachhaltigkeit. Und ich kann einfach sagen, es ist seit Jahren unverändert, dass ungefähr 5% der Deutschen ihre Urlaubsreise kompensieren. Unabhängig davon, was Antje Monshausen gerade gesagt hat, dass man einfach guckt, muss, was passiert eigentlich mit der Kompensationsabgabe, ist es tatsächlich ein sehr, sehr, sehr geringer Teil. Die kompensieren, und das ist auch vielfach untersucht, das ist natürlich einfach sehr weit weg von einem. Ja, also man investiert ein Geld in etwas, was man nicht sieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an der Kompensation. Warum wird es nicht mehr getan? Vielleicht müsste es auch der Veranstalter direkt tun.
Gundula Gierschick ruft an, aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie ist bei Ihnen mit dem nachhaltigen Reisen?
Ja, ich wollte irgendwie so ein bisschen erzählen, ich reise seit 2019 im Grunde jeden Sommer mit 3 Freundinnen zusammen mit dem Zug nach Italien. Und dort gehen wir dann ein Stück des sogenannten GTA, das steht für Grande Traversata degli Alpi. Das ist ein Fernwanderweg, der beginnt an der schweizer-italienischen Grenze und geht dann bis nach Ventimiglia am Mittelmeer. Und da sind wir jetzt noch nicht ganz am Ende, aber kurz davor. Also wir bewegen uns jetzt dieses Jahr, in 2 Wochen geht's los. Südlich von Turin fangen wir dann an. Und dann haben wir einfach unseren Rucksack dabei und laufen jeden Tag und fahren wir mit dem Zug wieder zurück. Der Zug hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass wir dann auch wieder dort einsteigen können, wo wir aufhören, so ungefähr.
Das klingt alles nach einem sehr smoothen Urlaub, oder? Gibt es da immer wieder auch mal praktische Probleme bei sowas?
Es gibt natürlich schon so ein bisschen praktische Probleme, aber wir hatten auch schon so Fälle, dass sich jemand verletzt hat, dass wir früher zurück mussten und so. Aber es lässt sich lösen. Natürlich muss ich gestehen, wir brauchen dann manchmal für die Zufahrt zwischen da, wo wir aufhören, und bis zum Zug auch manchmal ein Taxi, was sich aber zu viert dann auch gut finanzierbar ist, sagen wir mal so.
Aber Auto oder Flug, haben Sie nicht drüber nachgedacht? War klar, Zug.
Ja, also sagen wir so, ich muss die letzten 3 Jahre war es jetzt nur Zug. Davor sind wir auch manchmal zu viert mit dem Auto gefahren, hatten aber dann ganz klar den Nachteil, dass wir dann wieder an den Punkt zurück müssen, wo wir losgelaufen sind, was einfach umständlicher war. Und wir empfinden es jetzt als deutlich entspannter, mit dem Zug anzureisen. Ja.
Also Sie können es rundherum empfehlen. Wer einsteigen will in die große, weite Wanderwelt, gerne mit dem Zug und dann los.
Ja, unbedingt. Also und diese Buchungsprobleme, die angesprochen worden sind, man stolpert da schon immer wieder darüber, aber es ist letztlich lösbar. Man kann im Grunde auf den nationalen Seiten auch dann Trenitalia zum Beispiel die Sachen buchen. Und Trainline hat dieses Jahr zugegebenermaßen nicht so gut geklappt, aus Gründen, die mir nicht ganz klar waren. Da ist die Seite war instabil oder ist immer wieder zusammengebrochen. Aber unterm Strich muss ich sagen, finde ich es eigentlich gut lösbar.
Ja. Und Gundula Gierschick, dann wünsche ich noch viele schöne Wanderungen. Was steht in diesem Sommer an?
Genau, diesen Sommer ist sozusagen von dem Mairatal, dem einen oder anderen wird es was sagen, südlich von Turin, und dann 2 Wochen. Und dann bleibt noch eine Woche, bis wir dann im Jahr 2025 hoffentlich am Mittelmeer ankommen.
Im Jahr 2025?
Also 24. Nein, nein, wir laufen sozusagen auf diesem Weg jedes Jahr ein Stück.
Ach, ein Stück weiter, okay.
Genau.
Ich hatte schon gedacht, Sie sind jetzt über ein Jahr unterwegs, nein.
Nee, wir laufen jedes Jahr, wir sind alle berufstätig, genau, und müssen das auch immer gut einteilen und deswegen jedes Jahr ein Stück und nächstes Jahr kommen wir am Mittelmeer an.
Wenn man so zu dritt lange miteinander wandert, verträgt man sich da immer?
Ja, man lernt sich sehr gut kennen. Ja, das ist natürlich eine Beziehung, die sich auch gut entwickelt. Es gibt natürlich manchmal auch kleine Spannungen, aber die Kunst besteht natürlich darin, dass man die dann löst und dann ist man noch enger zusammen. Also das ist auf jeden Fall was ungemein Bereicherndes.
Weil nachhaltiges Reisen, langsames Reisen heißt ja auch, dass man mehr Zeit hat für die Menschen, mit denen man reist, ne?
Genau, und man hat ganz viel Zeit für Gespräche. Mhm. Auf diesen Wanderungen. Und deswegen lernt man sich unglaublich gut kennen.
Und das tut meistens gut, bis auf ganz wenige Ausnahmen.
Doch, das tut ungemein gut, muss ich sagen. Ja.
Zusammen
mit der großartigen Landschaft, der ist einfach toll.
Dann,
einfach toll.
Viele Grüße an Ihre beiden Freundinnen. Nee, mit drei sind Sie insgesamt. Zu vier sind Sie insgesamt, oder?
Zu 14 sind wir unterwegs.
Zu 4, genau. Also an die anderen dreien. Wünsche viel
Dankeschön.
Spaß bei der nächsten Wanderung.
Vielen Dank.
Und lassen sich nicht abschrecken von irgendwelchen Buchungsproblemen.
Bei
den
nicht.
Bahnen in Europa, darüber haben wir schon gesprochen. Danke, viele Grüße.
Genau, okay, danke.
Und es ruft an Martin Hüber aus Geislingen an der Steige. Was für ein schöner Name. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Also an der Steige, klar, das ist irgendwo an der Steige. Wo ist die Steige?
Steige heißt, es eine Bahnlinie. Wir haben die Geislinger Steige. Das war die Verbindung von Paris nach Budapest. Hat man immer versucht, wie macht man den Zug auf die Alp? Bei Stuttgart und Ulm.
Yeah.
Und dann wurde vor 150 Jahren die Steige gebaut. Das ist die einzige Bahnstrecke, wo noch mit Schiebelok gefahren wird beim Güterzug.
Ja, yeah. Die gibt es immer noch. Die fährt bei Ihnen vorbei, da in Geislingen, oder?
Ja.
Wie kann man sich vorstellen?
Ja.
Sie hören sie, sie sehen sie. Nein.
Wo die Schiebelok immer hinfährt. Und ich habe ganz viele Freunde, die mich besuchen. Und wir sitzen uns dann ans Bänkle und gucken zu, wenn die Schiebelok kommt. Und ich sage, wir machen Schienen-Yoga.
Ja. Was heißt das? Das heißt, es dauert ein bisschen. Die Schiebelok braucht ein bisschen. Ich habe es gerade so vor mir, wie sie so schnauft, so wie
in einem Kinderbuch. Der Zug wird bereitgestellt vorher. Da gibt es drei Gleise statt zwei. Dann kommt extra eine Schiebelok vom Bahnhof hin. Die schiebt dann von hinten an. Und es dauert insgesamt auch 20 Minuten, bis so ein Güterzug oben ist.
Mhm. Und allein das anzugucken ist schon Urlaub, oder? Ein bisschen?
Ja, aber ich bewege mich nur im öffentlichen Nahverkehr eigentlich und auch mit Fahrrad. Und was mir in Ihrer Diskussion gerade ein bisschen fehlt, die Praxis.
Mhm.
Die Praxis, weil ich bin früher schon gefahren, ich habe das noch erlebt, wie die rot-grüne Regierung im Jahr 2000, die in der Regio abgeschafft hat, 2003. Und man konnte gar nicht mehr Fahrrad mitnehmen. Früher waren diese Güterwagen. Jetzt war ich ja froh, dass man sie überhaupt noch mitnehmen kann. Aber was ich nur dazu sagen will, für jemanden, der sehr viel Fahrrad und Zug fährt, es ist unmöglich. Oft fallen 50% der Nahverkehrszüge aus. Ich war vor 3 Wochen in Koblenz, wollte nach Stuttgart fahren mit dem Zug und es sind 50% der Nahverkehrszüge ausgefallen. Und das ist Realität gerade.
Mhm.
Und das müssen wir zuerst mal in Ordnung bringen und das schafft man nicht. Es gibt das englische Sprichwort, die Bahn, ein Toter, der noch läuft. So empfinde ich es. Weil es funktioniert gar nichts.
Aber Sie lieben sie trotzdem, oder?
Irgendwie. Ich lieb's, die Probleme zu lösen, weil ich bin Bahnfan. Durch und durch. Ich fahre auch gerne ins Ausland mit dem Fahrrad. Ich buche auch selber. Wenn ich noch zu den viele Radwege, da gibt es Radweg, da gibt es Busse, die haben Anhänger mit 15 Radplätze. Die fahren immer.
Mhm.
Da kann man die Fahrräder überall mitnehmen.
Haben Sie einen Tipp? Wie buchen Sie denn? Haben Sie dann?
Ich buche im Internet.
Mhm. Über welche Portale haben Sie da einen Tipp für uns?
Also ich buche immer bei den jeweiligen Bahngesellschaften, bei den italienischen, gerade Trenditalia oder bei der Schweizer oder bei den französischen. Und da suche ich immer, dass ich den billigsten Preis kriege. Weil ich fahre zum Beispiel einmal im Jahr, fahre ich über die Alpen von Chur nach Tirano. Und da kann man sehr schön für 30 Euro von Geislingen hinfahren. Wenn man gut bucht, das mache ich über die Bahn.
Man kann für 30 Euro von Baden-Württemberg über die Alpen kommen?
Nach Tirano fahren,
ja.
Das können Sie dann machen, da fahren Sie über 2200 Meter. In 4 Stunden geht es und dann kommen Sie in Italien raus, in Tirano. Und dann können Sie abends schön essen, übernachten und am nächsten Tag zurück. Ganz toll.
Und Fahrrad haben Sie dabei?
Ja. Das können Sie in der Schweiz das Fahrrad mitnehmen, überhaupt kein Problem. Das wollte ich noch sagen, die ganzen Postbusse haben hinten Fahrradhänger an der Rückseite und da kann man immer 6 Fahrräder mitnehmen. Jeder Bus in der Schweiz. Das gibt es in Deutschland gar nicht.
Frau Monshausen nickt gerade sehr, Sie können das bestätigen. Ja, ne? Also es gibt bestimmte Länder in Europa, die es besser machen.
Auf jeden Fall.
Nee, es traumhaft. In der Schweiz ist traumhaft, ja. Man wird auch in der Schweiz anders behandelt mit dem Fahrrad. Hier bin ich als Fahrradfahrer und Bahnfahrer immer Mensch zweiter Klasse. Mhm. Was willst du jetzt hier so wieder? Und die Schaffner unterstützen eigentlich, es ist einfach nicht geregelt in den Zügen. Also in den Nahverkehrszügen ist es nicht geregelt. Und das ist das Problem, finde ich.
Also da ist noch ein... Ja, da ist noch einiges zu tun, würde ich sagen.
Ganz viel, ja.
Ja, Martin Huber, ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße ins schöne Geislingen an der Steige. Viel Spaß noch beim Beobachten der Schiebelok und aber auch sonst natürlich, aber gerne. Und natürlich bei den vielen schönen Reisen, die Sie da unternehmen mit Ihrem Rad und mit dem Zug und dass Sie sich nicht abschrecken lassen von den Buchungsschwierigkeiten. Dankeschön, viele Grüße. Und aus Dresden ruft an Marion Hacke. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wie ist bei Ihnen mit dem Reisen?
Ich möchte meine Erfahrungen schildern mit der Deutschen Bahn, also meine Buchungserfahrungen. Ich will im Juli von Dresden nach Wyk auf der Insel Föhr reisen und habe vor ungefähr 6 Wochen versucht zu buchen, habe überlegt, nehme ich mein Fahrrad mit oder schicke ich es und habe mich dann entschieden, ich nehme es mit, weil wenn ich das Fahrrad schicke, dann muss ich einen Karton haben und ich muss eventuell die Pedale abbauen und so. Das war mir alles zu aufregend. Habe ich also versucht zu buchen und ich buche meine Fahrkarten immer online und habe das mehrfach versucht. Dann gab es eine Störung beim Buchungssystem der Deutschen Bahn. Ich bin nicht weitergekommen. Also man muss ja verschiedene Sachen anklicken. Also da muss man schon sehr aufpassen. Fahrradmitnahme möglich und so weiter. Am Ende kam immer eine Fehlermeldung, Preisauskunft nicht möglich. Das heißt, ich kann nicht weiter buchen. Aber was das wirklich bedeutet, habe ich nicht verstanden. Ich habe es also tagelang immer wieder versucht, bin dann zum Servicepunkt, zum Hauptbahnhof. Und dort hat mir ein freundlicher Mitarbeiter gesagt, naja, hier und hier und wann wollen Sie reisen? Ja, das geht. Soll ich sofort buchen? Ich hatte aber noch Gutscheine, weil ich halt viel fahre mit der Bahn, die ich da einsetzen wollte. Nein, Gutscheine können wir nicht einlösen. Okay, habe ich gesagt. Dann, wenn Sie sagen, das geht jetzt, Störung.
Ja, haben Sie es dann am Ende noch geschafft irgendwie? Naja, es klingt nach einer Odyssee geradezu.
Das ist am Ende auch eine Odyssee gewesen. Ja, wenn ich das jetzt abkürzen soll, dann nach einem 2,5-stündigen Telefonat mit einem sehr engagierten, freundlichen Mitarbeiter bei der Bahn. Der hat dann meine Fahrkarten gebucht, also Fahrradkarte und Platzkarte gebucht und hat mir erklärt, dass halt der Endbahnhof Dagebüll an der Nordsee, der gehört nicht wirklich mehr zur Deutschen Bahn, aber man konnte es beim Buchen einfach nicht, ich wusste nicht, warum es nicht weitergeht. Ne?
Also oft der Mitarbeiter ist, ja, ich hake da mal ganz kurz einfach, Hake, weil offenbar das etwas anspricht sozusagen, was viele Menschen tatsächlich beschäftigt, sozusagen die Transparenz und die Information und wie erfahre ich eigentlich etwas, wie man wirklich nachhaltig reisen kann und oft wird einem dabei nicht geholfen. Weiß nicht, reicht das mal in die Runde. Hat sich da, also man wundert sich ja, ganz viele Menschen wollen ja nachhaltig reisen. Sie wollen mit dem Zug reisen. Sie nehmen sogar stundenlange Buchungsprozesse auf sich und kommen trotzdem irgendwie nicht weiter. Hat sich da gar nichts gebessert in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? Frau Brützel?
Also danke. Ich finde das total beeindruckend und auch wunderschön und habe die ganze Zeit, was die AnruferInnen erzählen. Und ich muss sagen, die Bahn selbst ist wirklich das Problem. Ich habe jetzt gerade nochmal diesen Kommentar im Kopf, dass man eigentlich die Bahnkunden belohnen müsste dafür, dass sie all diese Mühen auf sich nehmen. Aber im Gegenzug dazu geht die Bahn einfach so vor, dass sie die Provision auch für die Verkaufsstellen komplett gestrichen hat seit 2022. Was einfach bedeutet, dass die Bahn selbst sagt, naja, wer möchte, muss sich eben mit unserer Bahnseite auseinandersetzen. Und es findet dort einfach ganz viel Intransparenz statt, so wie es die Dame gerade erzählt hat. Man muss sich selbst auf den Weg machen. Das ist einfach so nicht mehr tragbar. Es müsste eigentlich eine große Aktivität geben. Ich würde jetzt mal sagen, auch gerne von der Regierung gesteuert. Wir wollen auf der einen Seite nachhaltige Mobilität haben und wir haben einen Bahnanbieter oder ja, es wurde gesagt, in anderen Ländern ist es anders. Ich habe 2 Jahre in der Schweiz gelebt. Ich habe es geliebt, mit allen Verkehrsmitteln öffentlich zu fahren, weil es einfach sehr gut organisiert ist. Und bei uns wird es tatsächlich jeden Tag schlimmer, hat man den Eindruck.
Also spannend finde ich ja, dass das Thema Verkehrspolitik, das klingt ja so trocken, aber ich meine auch bei den Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörern, die zugeschaltet sind, merkt man ja, hey, das geht total ans Leben ran, an den Alltag ran. Und von daher finde ich es ja wirklich, wirklich hoch, eigentlich frustrierend, dass diese Verkehrswende, die ja notwendig ist, die eben zum Beispiel auch besagen würde, dass die 10 Milliarden, die jedes Jahr in den Flugverkehr subventioniert werden in Deutschland, also jeder Steuerzahler zahlt quasi Steuern für eine Subvention in den Flugverkehr, in den klimaschädlichsten aller Verkehrsträger, und gleichzeitig fehlen diese
Kerosin,
Mittel.
Genau, also
insgesamt den Klimawirkungen des Reisens. Da ist der Flugverkehr eben der schlechteste, der am schlechtesten abschneidet, und gleichzeitig wird er hochgradig subventioniert. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist auch in anderen Ländern. Deswegen traut sich Deutschland da ja nicht dran, weil andere Länder dann auch mitziehen müssten, um da eine Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Das bezieht sich auf 300 Milliarden Euro weltweit, diese Subventionen, die in den Flugverkehr gehen. Und wenn man da dran gehen würde, hätte man Mittel, um eben eine Verkehrswende zugunsten von Schiene tatsächlich zu realisieren. Und das ist so frustrierend, weil diese Gleichzeitigkeit eben existiert. Und wenn dann noch der Service nicht stimmt, also es gibt in Berlin gibt's ja das sogenannte Apfelsaftgesetz, also dass immer das günstigste alkoholfreie Getränk günstiger sein muss als, alkoholfreie Getränk, ein alkoholfreies Getränk muss günstiger sein als das günstigste alkoholhaltige Getränk. Und das würde ich mir für die Mobilitätspolitik wünschen, dass es das klimafreundlichste Verkehrsmittel günstiger sein muss als alle anderen Verkehrsmittel. Und das hängt halt an falschen Preisanreizen, an Subventionssystemen und daran, dass eben ökologische Kosten nicht eingepreist werden. Und daran hakt dann aber am Ende die Verkehrswende, die wieder eben bei den Menschen ganz, ganz konkret ankommt.
Marion Hacke, fahren Sie trotzdem nach Föhr?
Naja, ist gebucht und ich fahre natürlich.
Sie schaffen es, Sie haben es geschafft. Am Ende ist es dann doch nach vielen Stunden und viel Investition und Zeit und Nerven, machen Sie es trotzdem.
Ja. Und jetzt müssen nur noch die Anschlüsse passen.
Ja. Ich wünsche trotzdem eine schöne Reise, trotz all des Stresses im Vorfeld.
Ja, danke.
Und
danke für die Sendung.
Natürlich, und eine schöne Zeit.
Danke.
0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Urlaubszeit, verantwortungsbewusst reisen. Aber wie, wir haben es schon gehört, da gibt es gerade, was die Zugbuchungen und das Mitnehmen des Rades angeht, so einige Probleme. Aber auch viele andere Fragen beschäftigen uns, auch wenn Sie in das Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen, in Regionen, wo es vielleicht auch soziale Probleme gibt, Spannungen gibt, aber Sie trotzdem dorthin reisen wollen, sich dort vor Ort umschauen wollen, die Menschen kennenlernen wollen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Welche Erwartungen haben Sie da? Was würde Sie auch interessieren? Vielleicht haben Sie auch Fragen an unsere Gesprächspartnerin Claudia Brützel. Sie ist Expertin für Tourismusmanagement, und Antje Monshausen von Brot für die Welt. Und geschrieben hat uns Diana Christoph, die schreibt, dass sie gar keinen Führerschein hat und deshalb vor allem mit dem Zug fährt. Im Mai schreibt sie, hatte ich mir in 3 Wochen Urlaub von Berlin bis nach Sizilien vorgenommen zu fahren, und zwar mit dem Zug. Ich bin unter anderem mit dem Nachtzug nach Genua gefahren, dann nach Rom und Neapel. Von da ging es über Nacht mit einer Fähre nach Palermo und weiter nach Agrigent und Catania. Nach Berlin bin ich dann leider doch zurückgeflogen, da ein Bahnstreik in Italien drohte. Ich wäre auch gern noch zurückgefahren, aber dieses streckenweise Fahren dauert natürlich seine Zeit. Ich mag es aber sehr, auf diesem Weg mehrere Orte zu sehen, und habe eine ähnliche Zug- und Busreise auch schon in die Toskana gemacht. Mich entschleunigt diese Art von Reisen, und ich akzeptiere auch die eine oder andere Hürde. Erzählen Sie uns von Ihrem nachhaltigen Reisen. Und Ralf Pracht schreibt uns hier, der mit dem Motorrad reist. In Europa ist er da gerne individuell unterwegs, schreibt er hier. Die Fahrt zum Ziel durch die verschiedenen Landschaften ist ein Genuss. Die Quartiere finde ich spontan und bringen immer den Kontakt zu den Menschen vor Ort. Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und natürlich Deutschland habe ich schon so erlebt auf diesem Weg. Die Regionen, die ich so kennenlerne, sind selten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Allerdings habe ich meinen ökologischen Fußabdruck auch noch nicht herausgefunden. Das schreibt uns hier Ralf Pracht, der also mit dem Motorrad unterwegs ist. Und dann schreibt uns Lena Schlüter, die mit 2 Kindern reist und immer wieder vor Probleme gestellt wird, dass Kinder oft nicht willkommen sind Und sie schreibt hier, wollten wir mit unseren zwei Kindern reisen, hätten wir die Wahl zwischen der AIDA und der Türkei, fliegen inklusiv. Alles andere ist einfach nicht mehr leistbar und auch keine Erholung. Die Campingplätze, die deutschen Inseln, alles streckenmäßig nah erreichbare, kaum noch zu buchen und das zu einem Preis jenseits von Gut und Böse, schreibt sie uns hier. Zugreisen ist gerade mit kleinen Kindern keine Option. Das will man sich doch nicht antun, das Gepäck, genervte Mitreisende, Pünktlichkeit von Bus und Bahn. Immer mehr Familien fahren gar nicht mehr in den Urlaub vor lauter Kosten und wünschen für eine gute Klimazukunft der Kinder dann lieber zu Hause bleiben und einen eigenen Pool, auch nicht nachhaltig. Und sie schreibt ja auch noch, Lena Schlüter, Nachhaltigkeit heißt Strukturen zu schaffen für eine Gesellschaft der Zukunft. Das schreibt sie uns hier. Und ja, bitte, Frau Brützel, Sie wollten ergänzen?
Ich habe es gerade gehört. Herzlichen Dank. Ja. Ja, danke. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, also Nachhaltigkeit hat ja sehr viele Aspekte, ja. Und wenn ich mir die Reiseanalyse anschaue, dann ist es tatsächlich so, dass 62% der Deutschen sagen, die soziale Nachhaltigkeit, also faire Arbeitsbedingungen, Respektieren der Bevölkerung oder der Kulturen vor Ort, ist ihnen wichtig bei ihrer Urlaubsreise. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, den wir nochmal beleuchten könnten, vielleicht auch in dieser zweiten Stunde. Der ökologisch verträgliche, ressourcenschonende, umweltfreundliche Urlaub ist für jeden zweiten, also 48% der deutschen Wohnbevölkerung über 14, sehr wichtig. Allerdings ist Nachhaltigkeit kein Kaufentscheidungskriterium. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit, wenn ich in den Supermarkt gehe, kann ich mir natürlich aus x verschiedenen Tomatensorten die Tomaten aussuchen. Und wenn ich ein aufgeklärter Konsument, Konsumentin bin, dann bin ich natürlich schon bereit, auch das Kleingedruckte zu lesen. Wo kommen die her? Wie sind die vielleicht angebaut? Und so weiter und so fort. Oder ich ziehe mir eben meine Tomaten selbst auf dem Balkon. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen der Zeit, die jemand hat, die Reisegruppe. Das war auch gerade die Nachricht, die Sie vorgelesen hatten. Wenn ich zwei Kleinkinder habe, habe ich vielleicht auch wirklich das Bedürfnis, in einer Umgebung zu sein, wo die beiden Kleinkinder laufen können, springen können, ne? Also was teilweise schwierig ist, und ich glaube, da sind die Deutschen auch kein Paradebeispiel dafür, dass man tatsächlich Lust hat auf Kinder. Das ist in anderen Ländern viel besser. Aber ich glaube, dieser soziale Aspekt, der ja auch damit zu tun hat, dass wir über den Tourismus, über Reisen eine Möglichkeit hätten, einen wirtschaftlichen Beitrag in den Zielgebieten zu leisten. Ich sage bewusst eine Möglichkeit hätten, weil natürlich viele Möglichkeiten über, ich sag mal, organisierte Reisen tatsächlich wieder zurückfließen in die Ausgangsländer und man eigentlich sich darüber Gedanken machen könnte, was kann ich vielleicht mitbringen? Was kann ich tatsächlich vor Ort lassen, was für mich als Reisenden, als Urlauber, der ich ja in einer sehr privilegierten Situation bin, die Deutschen haben 28 oder 30 Tage Urlaub, das hat fast kein anderes Land der Welt. Und trotzdem würde ich sagen, es ist kein Grundrecht, Urlaub zu machen, sondern wenn Sie sich vorstellen, andere Völker, die Chinesen, die Inder, die sehr bevölkerungsreich sind, würden alle 70% Reiseintensität haben. Also jeder von denen würde sozusagen einmal im Jahr 5 Tage plus reisen, dann wäre das schon, dann wäre schon Overtourism tatsächlich gegeben.
Dann machen wir es doch mal ganz praktisch, weil dieser Overtourism, wie er immer wieder genannt wird, also diese Überlastung auch von ganz bestimmten Orten. Mhm. Wir sehen das, auf Mallorca haben wir da auch schon Proteste gesehen von Anwohnern, Barcelona, aber auch woanders, also auch in großen Städten, auch in Berlin gab es in den letzten Jahren immer wieder Debatten über Touristen an vielen konzentrierten Orten. Also wie kann man denn, wenn man trotzdem an diese Orte will, man will trotzdem nach Mallorca reisen, nach Barcelona, nach Paris, nach Rom. Wie kann man denn dann sozusagen vielleicht nicht Teil dieser Überlastung sein und trotzdem mal hinfahren?
Auf der einen Seite ist es ein Organisationsproblem, würde ich sagen, Overtourism, weil natürlich die Destinationen selbst, die Städte, Barcelona, Venedig und so weiter, natürlich sich so organisieren müssen, Dubrovnik, dass sie zum Beispiel einen Kreuzfahrttourismus in der Form, wie er im Moment stattfindet, nicht zulassen. oder einschränken. Wenn ich natürlich in Venedig bin und es kommt ein Kreuzfahrtschiff und 5000 Leute für 2 Stunden in die Stadt gehen, dann ist es nicht unbedingt ein ökonomischer Beitrag, der für die Stadt geleistet wird.
Da gibt
es
ja jetzt ein Tagesticket für die Tagestouristen zumindest. Es wird zumindest probeweise ausprobiert in Venedig.
Genau.
Ist das so, ist das zumindest, nehmen wir das mal als kleines Beispiel. Ist das so eine Möglichkeit, Dinge zu steuern wie Venedig, dass man eben eine Tagesgebühr von denen verlangt, die nicht übernachten?
Also das wäre eine Möglichkeit. Venedig hat ja noch andere Dinge getan. Also die Stadt setzt sehr auf Digitalisierung. Das heißt also, es werden die Smartphones getrackt und wenn ich es zulasse, bekomme ich Push-Nachrichten, also eine Nachricht. Es steht da nicht, Claudia Brützel ist in Venedig, sondern es ist einfach ein Datenpunkt. Und dann, wenn ich es zulasse, wird mir gesagt, am Markusplatz ist es gerade total voll, probier doch dieses oder jenes. Das machen auch andere Städte. Mit Digitalisierung kann ich die Nachhaltigkeit natürlich sehr stark unterstützen, indem ich die Besucherlenkung übernehme und einfach andere Spots anbiete. Jetzt muss man sagen, wenn jemand zum ersten Mal in Venedig ist, möchte er vielleicht auf dem Markusplatz oder zum ersten Mal in Berlin ans Brandenburger Tor. Aber auch da kann die Digitalisierung mittlerweile schon helfen, indem man sagt, okay, diese Adresse war schon 1 oder 2 oder 3 Mal hier, dann bieten wir Außenbereiche an. Das ist ja das, was im Moment alle versuchen, also die Entzerrung der Besucherströme.
Aber das ist, glaube ich, oft unrealistisch, oder? Die meisten Menschen wollen an diese Orte, die berühmt sind, an die Sehenswürdigkeiten, die ja man vielleicht gesehen haben muss. Alle wollen dahin. Alle wollen zur Mona Lisa.
Gut, die Frage, wenn ich tatsächlich ans Brandenburger Tor möchte, ist die Frage, wann ich dahin gehe. Dasselbe gilt für Venedig. Venedig kann im Dezember auch sehr schön sein. Ich glaube, es ist einerseits eine Organisationsfrage auf Seiten der Touristen, andererseits aber auch eine Organisationsfrage auf Seiten der Destinationen selbst. Es haben etliche Destinationen, wie zum Beispiel Amsterdam, das Marketing komplett abgeschafft. Sie haben bestimmte Restriktionen in der Innenstadt, wo die Touristen einfach gar nicht mehr so tief rein dürfen an vielen Stellen, sondern einfach wieder Räume für Einheimische geschaffen werden. Und by the way, also in den 80ern gab es schon Proteste, in den 60ern, 70ern. Es gab immer wieder diese Proteste, weil es natürlich auch berechtigt ist, wenn ich auf den Kanaren lebe und ich mittlerweile mir in Las Palmas keine Wohnung mehr leisten kann als Einheimischer, weil viele Komplexe einfach für Ferienwohnungen an die Touristen vermietet sind und sehr lange im Jahr leer stehen.
Aber die Steuerung ist das eine, das eigene Entscheiden darüber, wie ich buche, wie ich reise, ist nochmal das andere. Antje Monshausen, was kann man denn tun, jetzt mal ohne jetzt abzuwarten, dass die regionalen Verwaltungen dort irgendwie etwas tun?
Genau, also worüber Frau Brützer ja gerade gesprochen hat, ist die Digitalisierung quasi für die Besucherlenkung zu nutzen. Jetzt gibt's aber natürlich auch nochmal einen ganz anderen Bereich der Digitalisierung, wenn wir beispielsweise in die Social-Media-Nutzung oder in die Nutzung von Buchungsportalen schauen. Und da ist ja total spannend, dass Reisende quasi bei der Auswahl von Hotels, wenn sie das zum Beispiel auf einer Buchungsplattform nutzen, vor allen Dingen darauf gucken, wie sind die Bewertungen der anderen Reisenden. Und damit schaffe ich natürlich so einen total uniformen Tourismus, der sich quasi nur an den Bedarfen, Bedürfnissen, Wünschen der Reisenden ausrichtet. Und das hat so einen Echo-Effekt zur Folge, dass quasi alles gleichförmiger wird und zum Zweiten, dass wir so einen Tourismus eigentlich aus dem letzten Jahrtausend weiterhin vor Augen haben. Also wir haben weiterhin die großen Poolanlagen vor Augen, wir haben weiterhin das Flugzeug vor Augen als Verkehrsmittel und das lebt quasi fort durch das, was in Social Media beispielsweise transportiert wird. Und gerade so Destinationen der zweiten Reihe, die vielleicht nicht so stark besucht werden, könnten natürlich viel besser eben auch das große Internet nutzen, um quasi auch für ihre Destinationen zu werben. Und da haben wir dann häufiger das Problem bei diesen weniger entwickelten Destinationen, dass dann vor Ort das Management, sei es Müllmanagement, sei es der Umgang mit Verkehrsaufkommen, quasi nicht geregelt ist und eben sehr viele Touristen in sehr kurzer Zeit an einen Ort kommen. Also da stellt sich die Frage nochmal ein bisschen anders, aber wir sehen halt, dass die Infrastrukturen eben für die Menge von Touristen nicht aufgenommen sind. Was ich aber spannend finde bei der ganzen Diskussion um Overtourism ist, dass wir Wir sind ja alle Reisende und wir sind aber auch alle mittlerweile Bereiste. Deutschland ist die dritt- oder viertgrößte Zielland in Europa, wo Menschen auch andere Menschen quasi Urlaub machen. Und damit kann man natürlich diesen Perspektivwechsel hinbekommen, der eigentlich im Tourismus so wichtig ist, dass ich mich in die Schuhe von der lokalen Bevölkerung stelle, dass ich Erfahrungen tatsächlich sammel, reflektieren kann, mitnehme. Und da sind wir heute durch diese Negativentwicklung des Overtourism eigentlich ein bisschen weiter, so diese Perspektive zu wechseln und quasi vom Reisenden auch mal zum Bereisten zu werden.
0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Nachhaltig reisen, aber wie? Das ist unsere Frage. Hartwig Oswald ruft an aus Rothenburg an der Fulda. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Wie ist es mit dem nachhaltigen Reisen bei Ihnen?
Ja, also ich bin jetzt ungefähr anderthalb Jahre nicht mehr voll berufstätig und hätte Zeit zu reisen. Aber die Frage ist ja, Reisen ist ja so allgemein und individuell zugleich. Und klar ist, was nachhaltiges Reisen angeht, ist am besten, man bleibt zu Hause und erkundigt seine Umgebung und wird sich selbst bewusst, was man eigentlich möchte. Ja? Wenn man jetzt auf Immanuel Kant zurückgeht, der jetzt ja 300 Jahre alt geworden ist, der hat der Königsberg nie verlassen und hat dicke Bücher geschrieben und hatte Fußanmerkung gemacht, wer nicht die Möglichkeit zu reisen hat, reichen auch ausgiebige Reisebeschreibungen. Also das mag jetzt ein bisschen zynisch oder ein bisschen lustig klingen zu dem Thema, aber ich denke, dass der Anspruch des Besitzreisens, ich kaufe mir Pedelecs, ich kaufe mir Anhänger, und das muss ich alles mitnehmen. Und dann erwarte ich von der Bundesbahn eine Infrastruktur, obwohl seit Jahrzehnten die gesamte Verkehrspolitik auf das Auto ausgerichtet ist, dass nun so schnelllebig alles umgestellt werden muss. Das halte ich für ein Thema, wo man sich mal ein bisschen mental mit sich und seiner Umwelt und mit seinem eigenen Befinden auseinandersetzen muss.
Wie reisen Sie eigentlich, Herr Oswald?
Ich bin jetzt kürzlich mit der Bahn nach Warnemünde gefahren und zurück und habe mir in Warnemünde Fahrräder ausgeliehen. Und ich hatte in dem Nahverkehr null Problem. Alle Züge waren pünktlich, ich hatte Sitzplätze und so weiter. Früher bin ich sowohl mit dem Auto gereist, ja, und noch vor einiger Zeit, ungefähr vor 10 Jahren, auch noch mit dem Flugzeug, ja. Also von daher.
Und das machen Sie nicht mehr mit dem Flugzeug, aus ökologischen Gründen, oder warum nicht?
Das mache ich, nein, ich bin jetzt nicht dogmatisch, aber wenn ich mir die Berichte von Mallorca angucken oder von den Kanaren oder sonst wo, habe ich einfach keine Lust, mich mit Tausenden von Touristen, die ihren Urlaub von A nach B in diese heißen Länder verfrachten, da bleibe ich lieber im Sommer hier, ja. Das ist so. Also ich bin schon lange nicht mehr geflogen.
Ja, yeah. Hartwig Oswald, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße. Gerne. Und schöne, entspannte Reisen. Das ist ja etwas, was, glaube ich, viele Menschen auch beschäftigt. Wie kann man vor Ort zum Beispiel sozial, auch kulturell, respektvoll mit den Orten umgehen, die vielleicht auch größere wirtschaftliche Probleme haben als Barcelona, als Mallorca, als Rom, sondern in ferneren Regionen, wo man trotzdem hin will und vielleicht dort vor Ort auch irgendwie die lokale Wirtschaft unterstützen will. Es gibt ja Regionen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, Antje Monshausen, helfen Sie mir, die wirklich vom Tourismus abhängig sind, sozusagen. Wenn dort keine Touristen mehr hinkommen würden und auch nicht in der Zahl, wie sie da kommen, hätten Regionen in der Welt ein großes wirtschaftliches und soziales Problem, oder?
Genau, also gerade wenn wir uns Länder in Afrika, Asien oder Lateinamerika anschauen, dann ist jedes dritte sogenannte Entwicklungsland, da ist der Tourismus die Hauptdevisenquelle und dementsprechend ist der Tourismus natürlich massiv wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern. Allerdings hat sich natürlich auch in Corona gezeigt, als der Tourismus zum Erliegen gekommen ist, dass die Länder ein Stück weit umgesteuert haben, also zum einen weniger stark auf den internationalen Tourismus den es ja faktisch nicht gab in der Zeit, sondern eben geschaut haben, wie sie eben auch den nationalen Tourismus stärken können. Der nationale Tourismus wiederum, das ist eigentlich ganz spannend, der hat weniger wirtschaftliche Menge. Also das Geld, was vor Ort ankommt, ist weniger als beim internationalen Tourismus, aber es wird auf viel mehr Schultern verteilt. Es ist viel mehr lokal integriert. Das heißt, die Lebensmittel beispielsweise, die jetzt ein Tourist im eigenen Land konsumiert, sind üblicherweise lokale Lebensmittel. Es werden viel mehr Dienstleistungen lokal in Anspruch genommen als bei einem Reisenden, der aus dem Ausland kommt und dann beispielsweise in einem All-Inclusive-Hotel ist, wo wir sehr hohe Importquoten haben. Also das Buffet muss quasi so gestaltet sein, dass es dem Anspruch, den ein Reisender zu Hause hat, gerecht wird.
Das heißt, besser meiden zum Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel das pauschale All-Inclusive-Hotel, wo das Buffet vielleicht einfach zu groß, zu fett und zu viel ist.
Genau. Also raus aus den Hotels quasi, das, was man an Geld zur Verfügung hat, auf möglichst viele Schultern zu verteilen in den Destinationen, damit eben auch kleinere Unternehmen beispielsweise davon profitieren. Das auf jeden Fall.
Familienhotels eher bevorzugen.
Genau, familiengeführte Hotels bevorzugen. Mhm. Durchaus auch mal, also gerade bei der Gastronomie ist halt auch ganz spannend. Ich meine, man guckt im Endeffekt auf TripAdvisor oder Google Maps und guckt sich die Empfehlungen an, die ja auch wieder von anderen Reisenden kommen. Und da einfach mal vor Ort in eine Gastronomie in der zweiten Reihe zu gehen, die lokal stärker frequentiert ist, hat auch was mit dem eigenen Reiseerlebnis zu tun. Also im Endeffekt wollen ja viele Menschen authentisch reisen. Also Authentizität ist so ein Buzzword, irgendwie alle wollen authentisch reisen. Dann muss ich anders reisen. So, dann muss ich einfach eine andere Form des Buchens finden, um authentisch zu reisen. Und authentisch reisen bedeutet, die Ressourcen, die vor Ort vorhanden sind, sich denen anzupassen und nicht den eigenen Ressourcen, Gewohnheiten, die man von zu Hause hat, die quasi mitzunehmen. Und das fördert dann tatsächlich sowohl dieses Eye-Opening, also man hat einen anderen Blick nochmal auf die Leute, aber man hat auch authentischere Erlebnisse. Und ich glaube, jede Hörerin, jeder Hörer, wenn man so ein bisschen so in die Vergangenheit guckt, was ist denn so die spannendste Geschichte aus dem Urlaub, dann sind es die Geschichten des Scheiterns, da wo irgendwie was Unerwartetes passiert, da wo ich mit jemandem in Kontakt gekommen bin, den ich sonst nicht getroffen hätte und eben auch da, wo mal was schiefgegangen ist. Und wenn man sich die alle so aus dem Urlaub quasi raushält, so antiseptisch quasi unterwegs ist, dann geht eigentlich das, was das Reisen ja wertvoll macht, verloren.
Frau Brötzel, Sie wollten was ergänzen?
Ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Ich kann da Antje Monshausen auf jeden Fall zustimmen, aber ich würde gerne so einen Satz sagen wie, wir nehmen uns immer mit. Ja, also auch der Hörer vorhin, also A, denke ich, ist es eine Frage der Lebensphase, wo stehe ich im Moment, eine Frage also wer reist wie, was mache ich auch in meinem Alltag. Wir sind, glaube ich, wir drei hier in der Situation, dass wir uns aussuchen, wann und wie und mit wem und so weiter wir reisen. Aber es gibt auch ganz viele andere Leute, die Jobs haben, die vielleicht sie sehr in Anspruch nehmen und die einfach nur mal abschalten möchten in ihrer Urlaubszeit. Das finde ich durchaus nachvollziehbar. Und wir sind so ein bisschen in der Ecke im Moment unterwegs, die Pauschalreise als nicht nachhaltig darzustellen. Und es gibt ja ganz viele Veranstalter mittlerweile, Gott sei Dank, auf dem Markt, die wirklich ganz tolle Pauschalreisen anbieten, wo ganz vieles bereits integriert ist. Also sei es die unterschiedliche Möglichkeiten der Anreise oder eben auch vor Ort in eben kleinen Hotels unterwegs zu sein. Die Pauschalreise bietet natürlich einfach eine gewisse Sicherheit für die Menschen, die vielleicht noch gar nicht so viel gereist sind auf eigene Faust.
Also wobei Pauschalreise heißt nicht automatisch nicht nachhaltig.
Schlecht.
Es gibt auch sozusagen gute Pauschalreisen, um es mal so auszudrücken, die jedenfalls nachhaltig sein können, die sozial respektvoll sein können, die kulturell
weil
bewusst
nachhaltig
sein
natürlich, ja. Genau, nachhaltig natürlich auch diesen ökonomischen Aspekt hat, über den wir jetzt gerade sprechen. Ja, nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und sozial. Und es geht immer darum, tatsächlich, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, auch tatsächlich einen ökonomischen Beitrag in der Region zu lassen, in die ich fahre. Und da kann man teilweise auch Veranstalter organisiert, gute Dinge erleben. Und ich meine, wir nehmen uns selbst mit, bedeutet ja auch, dass wenn ich ungeduldig bin oder irgendwie nicht bereit bin, in die zweite Reihe in das Restaurant zu gehen, um mal eine neue Erfahrung zu machen, dann liegt es ja daran, dass ich das vielleicht auch noch gar nicht kann. Na, also ich glaube, dass wir jetzt mit den nächsten Generationen, die kommen, die mit ihren Eltern bereits sehr viel gereist sind, die Fridays for Future Generations und so weiter, dass da eine ganz andere Anspruchshaltung auch kommt und dass die ganz anders reisen werden im großen Stil. Im Moment ist noch eine sehr große Zielgruppe unterwegs im Markt, die vielleicht sehr eingebunden sind, aber ich sehe auch, und das waren ja jetzt etliche Hörer, die schon ein bisschen älter sind, und gerade die Älteren, die jetzt unabhängiger werden, keine Kinder mehr haben, haben ein ganz stark ausgeprägtes nachhaltiges Bewusstsein und möchten das auch umsetzen. Das fand ich jetzt sehr schön, dass sich das in den AnruferInnen tatsächlich wiedergespiegelt hat.
Claudia Brützel ist bei uns Tourismusforscherin und Antje Monshausen, Leiterin der Arbeitsstelle Tourism Watch bei Brot für die Welt. Max Buschendorf ruft uns an aus Drossen an der Elster. Schönen guten Morgen.
Aus Grossen.
Grossen, nicht Drossen. Hier steht Drossen, gut. Grossen, das sind durch... Großer Unterschied, vermute ich mal. Wie groß ist Grossen? Wo ist Grossen genau? Der Elster verstehe ich, aber wo?
In der Nähe von Eisenberg, wenn Sie auf der Autobahn Hermsdorfer Kreuz fahren und da die Ausfahrt vorher Eisenberg nehmen, dann kommen Sie über kleine Straßen nach Grossen an der Elster mit C geschrieben.
Wunderbar. Wie ist bei Ihnen mit dem nachhaltigen Reisen?
Ach, ich habe für eine Reise lange nicht gespart, um eine Freundschaft aufzufrischen, und habe dann dort erlebt, wie eine Fahrradstrecke bewältigt werden konnte, indem man Fahrräder sich auslieh. Fahrräder auf einem sehr niedrigen technischen Niveau. Also ich habe zum Beispiel alte DDR-Fahrräder.
Von welchem Land reden die? Von Vietnam?
Von Vietnam, ja. Mhm. Und man konnte diese Fahrräder praktisch in jeder größeren Gemeinde eintauschen. Wenn was nicht in Ordnung war, wurde es entweder sofort behoben oder man bekam ein anderes, ein Austauschfahrrad, und man konnte von Ort zu Ort radeln. Die Infrastruktur dort ist so, dass eine sehr gut ausgebaute Nord-Süd-Eisenbahnstrecke existiert. Und dann hatte ich den Eindruck, für mich machte das den Eindruck, wie früher von einem Kutschbock zum anderen. Also Nebengleise, die von dieser Hauptstrecke aus in die Region einen auch brachten. Auch mit einem Fahrradanhänger, so wie man es vor Zeiten kannte, was ich halt da als sehr angenehm empfand, war, dass sich nicht technische Probleme darstellten wie Akkuladen oder die Schwere der Fahrräder, die also zunimmt mit den technischen Neuerungen. Ja, und nun hatte ich den Vorteil, dass mich ein Freund begleitete, sehr leicht mit den Menschen in Kontakt. Und Essen war landesüblich, Schlafen, Übernachtung war ganz simpel, sauber und gut.
Und ja, war das für Sie eine Erfahrung, wo Sie sagen, das ist die Art des Reisens, die ich eigentlich gerne mache? Das ist genau so, wie ich das möchte, eher ein bisschen einfacher und vielleicht die Ansprüche ein bisschen runterschrauben, mit den Menschen mehr ins Gespräch kommen und sich nicht ärgern über praktische Probleme?
Ja, und der Mann, der von Baden-Württemberg nach Warnemünde gefahren ist, der hat es eigentlich auch sehr gut zum Ausdruck gebracht, dass wenn man die eigenen Bedürfnisse zurücknimmt, dass man dann selbst in Deutschland reisen kann. Aber ich möchte etwas anmerken. Die Deutsche Bahn wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem weltweit großen Logistikunternehmen ausgebaut. Schenker, das ist Deutsche Bahn, und die brauchen Straßen. Und die Politik der letzten Bundesverkehrsminister, die haben nicht dafür sorgen können, dass wir eine Verkehrswende hinbekommen, so wie man das vielleicht eben in der Schweiz oder selbst in Italien habe ich erlebt, wie gut regionaler Verkehr über die Schiene möglich ist. Das ist leider in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland versäumt worden.
Max Buschendorf, in Crossen an der Elster habe ich jetzt kennengelernt, diesen Ort. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und für Ihre Schilderungen auch vom Reisen in Vietnam, wo er also unterwegs war mit dem Fahrrad, was er da ausgeliehen hat, dann mit dem Zug viel auch im Gespräch war mit den Menschen vor Ort. Und das ist ja etwas, Claudia Brützel, Antje Monshausen, was, glaube ich, viele Menschen immer wieder auch versuchen, gerade wenn sie ihnen die weite Ferne reisen, dass sie dort natürlich möglichst respektvoll vor Ort sein wollen, mit den Menschen ins Gespräch kommen wollen, oft aber auch natürlich vor sozialen, wirtschaftlichen Problemen stehen und sich dann überlegen, welche Rolle sie eigentlich selber spielen und wie sie mit so einer Situation umgehen. Also uns schreibt zum Beispiel Paula Fabian, schreibt uns hier, eigentlich liebe ich das Reisen und den Kontakt mit den Einheimischen vor Ort, ein paar Brocken der Sprache zu lernen und anzuwenden. Aber gerade bei ärmeren Ländern oder Ländern mit sehr viel größerer sozialer Benachteiligung habe ich Hemmungen. Für mich ist das ja Urlaub und Spaß. Ich habe das Geld, dort ein paar Wochen aufzutauchen und entweder Tourismusprogramme zu nutzen, fernab von der sozialen Realität, oder aber eben ich beschäftige mich aktiv mit dieser Realität, was sich dann auch wieder, so schreibt sie hier, heuchlerisch anfühlt, weil ich kann ja wieder gehen und zu Hause erzählen, wie schlimm manche Menschen leben müssen. Beides fühlt sich nicht richtig an. Das ist so ein Konflikt, glaube ich, ne, der schwer zu lösen ist, Frau Monshausen, oder?
Genau, also es ist dieser Konflikt, eben auch mit den eigenen Privilegien konfrontiert zu sein, wenn man in Länder reist, in denen die Menschen unter anderen Lebensrealitäten leben müssen. Ich finde aber gerade aus diesem Privileg heraus kann man vor Ort eben auch eine positive Wirkung machen. Also ich meine, die Fragestellung beispielsweise einen Reiseveranstalter auswählen, der vor Ort gute Löhne zahlt, wo die Menschen, die in den Hotels arbeiten, gut und abgesichert arbeiten können. Aber eben auch die Erkenntnis, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung überhaupt nicht reisen kann. Und die Möglichkeit, über Gäste, die vor Ort quasi sind, eben auch die Möglichkeit haben, internationale Kontakte etwas ins Gespräch zu kommen, also das wirklich ganz aktiv zu nutzen. Und dieser Punkt, danach zu berichten von der Armut, die man erlebt hat, dass sich das schlecht anfühlt, kann ich total nachvollziehen. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Initiativen und Vereine, die zum Beispiel Partnerschaften mit bestimmten Ländern haben. Das heißt, dort könnte man auch im Nachhinein nochmal im Kontakt bleiben und schauen, dass man mit dem Land in Verbindung bleibt. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten mit diesem Privileg des Reisens, was wir hier haben, was die absolute Mehrheit der Bevölkerung, 95% der Weltbevölkerung, haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Aber mit diesem Privileg verantwortungsvoll umzugehen und das tatsächlich auch zu nutzen.
Oder eben vor Ort nicht nur klassisch Urlaub machen, sondern irgendwo vielleicht auch mal ein kleines bisschen mitarbeiten oder irgendwo sich einbringen. So eine Kombination vielleicht, wenn es geht, wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit hat.
Genau, also dafür gibt es ja mittlerweile sogar einen Namen, den sogenannten Voluntourism, also diese Mischung aus Volunteering, Freiwilligendienst leisten und Tourismus. Da muss man tatsächlich sehr genau hinschauen. Also es gibt das zum Beispiel jetzt im ökologischen Farmbereich, das sogenannte Woofing, wo man tolle Erfahrungen machen kann. Wir sehen allerdings auch, dass solche Angebote eben auch kommerziell sehr stark angeboten werden und zum Teil mit hochproblematischen Angeboten. Also ein Stichwort ist da der sogenannte Waisenhaustourismus. Das erleben wir in vielen Ländern des globalen Südens leider, dass dort Waisenhäuser geschaffen werden, damit Touristen dorthin kommen. Und die Kinder, die dort leben, haben in vielen Fällen noch lebende Elternteile. Das heißt, sie sind über Menschenhandelsstrukturen quasi in diese Waisenhäuser reingebracht worden für den touristischen Bedarf. Und das ist eine gravierendste Menschenrechtsverletzung. Also von solchen Dingen bitte, bitte Abstand nehmen. Aber diese Fragestellung, auch Community-Based Tourism, in Familienleben, etwas mitbekommen von den Lebensrealitäten, das ist auf jeden Fall was, was total bereichert und was die eigene Perspektive durchaus auch verändern kann.
Sabine Wegener ruft uns an aus Hannover. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Inzwischen habe ich eigentlich fast alles vergessen, was ich sagen wollte.
Legen Sie los.
Wenn es wirklich dran ist, dann gut. Also es gibt verschiedene Gedanken dazu. Also erstmal nachhaltig reisen kann man nach meinem Empfinden sowieso nur innerhalb eines gewissen Radiuses. Also sprich, was man zu Fuß mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht. In jedem Moment, wo man also über ein Meer springen muss, wird es dann schon weniger nachhaltig, ganz allgemein erstmal gesprochen. Zweitens, wie schon vorhin erwähnt, gerade die ältere Generation ist sehr bemüht und hat auch den Anspruch, nachhaltig zu reisen. Und da gibt es ein Hindernis und eine Hürde. Also ich muss vielleicht noch vorweg sagen, ich bin mein Leben lang hauptsächlich Radtourismus gemacht. Bin also 25.000, 30.000 Kilometer im Jahr gefahren. Da schreiben Leute heute gleich Bücher, ja, weil sie sowas machen. Ich fand das normal. Aber gut.
30.000 Fahrradkilometer im Jahr. Das fahren ja einige Leute nicht mit dem Auto.
Wenn man Alltagsradler ist und alle seine Urlaube mit dem Rad verbringt, dann kommt man da ganz locker drauf. Aber gut, darum geht es ja jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, ich weiß, wovon ich rede. Ne? Also ich habe auch diese ähnlichen Erfahrungen gemacht, die schon von anderen älteren Hörern geschildert wurden, dass man eben einfach, da gab es einen Fahrradanhänger, da gab es sogar noch einen Mitarbeiter, der das Rad annahm, freundlicherweise, und hochhob. Also all diese tollen Zeiten habe ich noch erlebt. Aber jetzt kommen wir zum Punkt. Für uns ältere Menschen, und es ist eben bei weitem nicht jeder ältere Mensch digital unterwegs, und stellt sich jetzt noch eine zusätzliche Hürde in den Weg. Alles, und das passiert ja auch hier bei der Sendung dauernd, es wird verwiesen auf jene App und jenes Portal, und man könnte ja auch mal ganz schnell rausfinden, online sowieso. Und genau das ist mein Hindernis. Und ich habe die Lust am Reisen verloren, egal ob nachhaltig oder nicht nachhaltig. Ich bin aber so eine leidenschaftliche Reiserin, dass ich trotzdem noch reise. Aber je älter ich werde, desto saumäßiger reise ich. Sprich, ich habe im Alter über 60 ein paar Kreuzfahrten gemacht. Aber ich habe mir meine Wünsche erfüllt, das Thema ist abgehakt. Ich habe im Alter über 60 Fernreisen erst gemacht, habe aber auch nur bestimmte Wünsche dann mir erfüllt und abgehakt. Und ja, und jetzt stehe ich quasi an einem Punkt, wo ich denke, wie willst du denn jetzt in Zukunft noch reisen? Früher gab es doch noch, das kennt vielleicht auch noch der eine oder andere, man fuhr einfach los und dann gab es Häuser, da stand Zimmer frei und man klingelte einfach und da sagte, da haben Sie ein Zimmer für mich frei? Heute kriegst du ja gar kein Zimmer mehr, bevor du nicht ins Internet gehst, also wenn du jetzt so eine Radtour machst, ne?
Also,
aber ich möchte noch etwas
wichtiges sagen. Nein, das würde ich gerne kurz aufgreifen, inwieweit das tatsächlich auch ein Problem ist für viele, die eben nicht so digital unterwegs sein können oder wollen. Also.
Absolut, also den Punkt sehe ich, dass vieles im Internet stattfindet. Es gibt natürlich weiterhin auch noch die Touri-Informationen in den Orten, die tatsächlich auch einfach bei den Hotels anrufen und durchtelefonieren, ob vielleicht irgendwo noch ein Bett frei ist. Aber das, was Frau Wegener beschreibt, ist ja auch nochmal eine Facette von Overtourism, dass es quasi diese leeren Kapazitäten gar nicht mehr gibt. Also das kann ich jetzt nicht aus einer Perspektive einer älteren Person, aber aus der Perspektive von jemandem, der mit Kindern reist, einfach in einem Hostel aufschlagen und da finde ich dann schon irgendwie ein Bett im Doppelstock, im Doppelstockzimmer. Das ist heute nicht mehr so, weil eben vorher gebucht wurde. Also ich traue mich das auch faktisch nicht mehr. Da bin ich ganz bei Frau Wegener. Yeah. Aber tatsächlich über die lokalen Tourismusauskünfte, die Touri-Informationen in den Orten, glaube ich, bestehen durchaus Möglichkeiten. Und das Thema Reiseveranstalter wurde ja genannt. Frau Brözel hat es jetzt eben auch mal kurz angesprochen. Es gibt ja eine positive Entwicklung beim Thema nachhaltiger Tourismus und das sind tatsächlich, dass es immer mehr nachhaltige Reiseveranstalter geben.
Bei denen man auch mal anrufen kann zum Beispiel.
Genau, bei denen man anrufen kann, die auch Kataloge zum Teil noch haben.
Gedruckte Kataloge, da werde ich schon wieder ein bisschen...
Ja, tatsächlich
ist wieder ein Fragezeichen.
Also, genau, bei Nachhaltigkeitszertifikaten ist zum Beispiel die Frage der Katalogseiten je Reise ein Indikator, an dem die Nachhaltigkeit gemessen wird. Ich glaube, ganz ohne Internet kommt man nicht drumherum. Ich glaube, das, was Frau Wegener beschrieb, war eher dieses Unterwegssein. Und wenn man keine App hat, wenn man sich nicht navigieren lässt, dann ist man so ein bisschen verloren. Ich glaube, eine Internetrecherche kann man tatsächlich ja auch vorher machen und dann Reiseveranstalter suchen, die auch gut per Handy ansprechbar sind.
Ja, ich will aber gar keinen Reiseveranstalter. Und mal so ganz nebenbei bemerkt, jede Internetrecherche ist alles andere als nachhaltig, weil da gewaltige Energie verbraucht wird. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, ne? Aber nur mal selbst, wenn ich dazu bereit wäre, im Vorfeld und so weiter, Klammer zu. Nee, ich will einfach nur sagen, nachhaltig reisen, Ich bin heilfroh, dass ich eben doch schon älter bin, dass ich auf eine schöne Reisevergangenheit zurückblicken kann und meine Erinnerung habe. Aber für die Zukunft sieht das mit meinem Reiseverhalten ziemlich düster aus und das macht mich auch so ein bisschen wehmütig, weil ich, egal was ich so denke, aber auf ein ganz wichtiges möchte ich noch hinweisen, für Leute, die trotzdem den Mut haben zu sagen, doch, ich fahre genau so los, ich fahre zu Hause los und gucke, was kommt. Es gibt auch den Dachgeber, das ist vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Das gibt es sogar noch in Papierbroschüre, aber inzwischen auch im Download und so, dieses Verzeichnis. Und da sind Leute drin, die bereit sind, einen Reiseradler aufzunehmen und ihrerseits natürlich auch wiederum, es ist nicht jetzt das unmittelbar Gegenseitigkeitsbetrieb, sondern so nach dem Motto, du warst mal bei mir und deswegen komme ich mal zu dir, sondern es ist so quasi im Umlauf Solidaritätsprinzip, ne? Also da kann man halt nachgucken, wer liegt auf meiner Route, dann ruft man an oder mailt. Viele mailen dann ja auch und sagt, wie sieht's aus, kann ich heute Nacht bei Ihnen übernachten?
Also das Couchsurfing, glaube ich, gibt es ja auch, ne? So würde ich es, glaube ich, ein bisschen vergleichen.
Aber das ist wieder Internet. Und das andere gibt es noch in Broschürenform. Und das machen vor allen Dingen auch, und das ist eben das Besondere, das ist ein vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und das sind Leute, die selber leidenschaftliche Radfahrer sind. Ne, und das macht das Ganze ja noch zusätzlich interessant, weil man trifft auf Gleichgesinnte, nämlich leidenschaftliche Radfahrer, die auch eine Radfahrgeschichte hinter sich haben mit 10.000 von Kilometern. Und das ist ja dann auch noch wieder was anderes, ne, dass man sich da austauscht über eigene Erlebnisse. Die können einen Tipp geben und sagen, hier, das ist zwar der angeblich tollste Radweg, ich empfehle dir eine ganz andere Route, die ist tausendmal schöner und so. Ne? Also solche Sachen kriegt man dann noch ganz beiläufig mit. Und die haben auch ein Verständnis dafür. Ich habe jetzt heute schon mal ein richtiges Spaghetti gekocht, weil sie brauchen ja heute Abend sicherlich ein paar Kohlenhydrate. Also das ist einfach auch
für die nächsten 30.000 Kilometer im Jahr. Aber das wird ja bei Ihnen ein bisschen weniger, habe ich jetzt gehört.
Da bin ich, sehe ich nicht einzigartig hier. Der Herr, der vorhin angerufen hat, der denkt jetzt wahrscheinlich 30.000 Kilometer, ich fahre 50. Ne? Aber gut, das nur mal so
nebenbei. Sabine Wegner, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, reisen Sie weiter, wenn es geht. Auch gerne mit dem Fahrrad. Und ich bin immer noch beeindruckt von dieser Zahl, 30.000 Fahrradkilometer im Jahr.
Für welche Reiseradler und Alltagsradler ist das Durchschnitt.
Ist das okay? Oh je, ich kriege gar schlechtes Gewissen. Ich danke Ihnen sehr. Danke Ihnen sehr. Viele Grüße. Okay. Viele Grüße nach Hannover. Nachhaltiges Reisen, unser Thema heute hier. Und wir haben schon über einiges gesprochen, über das Zugreisen, das Schöne am Zugreisen, aber auch die praktischen Schwierigkeiten, aber eben auch die Art und Weise des Reisens selbst, also wie weit man sich Zeit nimmt, inwieweit man versucht, auch mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und natürlich auch die große Frage, inwieweit man vor Ort auch die Tourismuswirtschaft nachhaltig unterstützen kann, also nicht nur was das ökologische Reisen als solches angeht, sondern eben auch das soziale, das wirtschaftlich nachhaltige Reisen. Heiko Klöss ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Wie ist bei Ihnen?
Bei mir ist es folgendermaßen. Ich bin über Jahre schon leidenschaftlicher Zugreisender. Und ich bin schon etwas älter, bin jetzt 57 Jahre alt und bin auch in der Generation groß geworden, als man sich die Reiseziele aussucht, in die Bibliothek geht, beziehungsweise in die Bücherei, einen Reiseführer sich kauft und dann vorinformiert und dann aufgrund dieses Reiseführers individuell seine Reise plant und gestaltet. Und insbesondere habe ich viele Zugreisen gemacht, auch ins Ausland, und das war immer sehr erfolgreich und sehr erfrischend. Ich habe da andere Kulturen erlebt und wurde größtenteils freundlich aufgenommen, auch mit der Familie sind wir gereist. Was man dazu sagen muss, manchmal ist es dann kostengünstiger, weil es komplex ist und auch schwierig, dass man kurzfristig nicht schnell preiswert mit dem Zug dann zurückkommen kann.
Dann ist natürlich der Kostenfaktor ein wichtiger Faktor.
Ne? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und das hat, ich glaube, das kam vorhin auch schon mal in der Sendung rüber, dass die Bahn als ökologisches Reisemittel sollte natürlich preiswerter sein. Ne? Ja. So wie es noch vor 20 Jahren war, wo man da individuell reisen konnte. Aber in erster Linie finde ich, das Reisen ist ja eine Bereicherung und man bringt unterschiedliche Kulturen zusammen. Und das ist ja nur für unser diverses Leben in Deutschland, wo jetzt auch so viele nach Berlin kommen und unsere Stadt genießen. Das war ja auch schon mal anders. Ist es einfach eine Bereicherung und zur Freude. Dass da ein ökologischer Fußabdruck bleibt, das ist nun mal so. Das ist ein bisschen schade, klar, aber der ist vorhanden. Wenn man so rangeht, muss man ja wirklich fast nur in der Stadt bleiben.
Das wollen wir, glaube ich, auch nicht. Heiko Klöss, ich danke Ihnen sehr.
Ja, vielen Dank.
Danke für Ihre Schilderungen. Viele Grüße. Ja, also Claudia Brützel, Antje Monshausen, jetzt haben wir einiges gehört über den Versuch, nachhaltig zu reisen. Also viele auch praktische Probleme, gerade zum Beispiel auch mit der Bahn und das mit dem von Fahrrädern, aber auch die Schwierigkeiten vor Ort tatsächlich auch vielleicht mit schwierigen auch wirtschaftlichen, sozialen Situationen umzugehen. Was nehmen Sie mit? Also aus diesen letzten 2 Stunden, wohin geht das Reisen? Es gibt viele Menschen, die einfach diesen Anspruch haben und nachhaltig reisen wollen, in jeder Hinsicht nachhaltig reisen wollen. Wird das besser? Können wir einen guten Ausblick geben, Frau Monshausen?
Also mich motiviert sehr, hier auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal die Leidenschaft für die Bahn und das landgebundene Reisen natürlich zu sehen. Der Trend geht global gesehen in eine andere Richtung leider. Nichtsdestotrotz, also gerade auch im Fernbereich ist die landgebundene Mobilität keine Alternative. Da müssen wir einfach zu einem weniger, aber dafür wirklich intensiveren Reisen zurückkommen. Und ich glaube, da sind viele Erfahrungen, die hier auch geschildert wurden, beschreiben, wie inspirierend und positiv auch Begegnungen vor Ort sind, glaube ich, was ganz, ganz Spannendes. Und da wieder eine größere Neugier zu haben. Ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren, wo das Reisen so sehr, sehr gleichförmig wurde.
Auch durch die Algorithmen im Netz, ne? Durch die Bewertungsalgorithmen zum Beispiel, haben wir sie auch schon angesprochen. Ne?
Genau, das wird natürlich auch nicht besser werden, aber trotzdem glaube ich, dass die Neugier größer geworden ist. Und ich fand den Punkt, den der letzte Zuhörer nochmal gebracht hatte, spannend. Wir leben eben auch in einem Land, in dem auch Menschen zu Gast kommen. Und auch das sind Begegnungen und das sind Chancen, quasi kulturell sich weiterzubilden, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Man muss dafür nicht immer jedes Mal um die halbe Welt fliegen.
Claudia Brützel.
Ich würde sagen, ich bin in einer Pole Position, weil wir bilden in Eberswalde die TourismusmanagerInnen der Zukunft aus und wir machen uns da sehr viele Gedanken. Natürlich spielt Digitalisierung eine große Rolle und dürfte nicht nur negativ gesehen werden, aber ich möchte ganz zum Schluss wirklich eine ganz schöne Empfehlung geben. Das ist der Reiseführer des Zufalls von Lena Großmüller, mit dem ich immer unterwegs bin und der einfach, egal ob ich in der Heimat bin oder in einem sehr fernen Land, ganz tolle Tipps gibt, wie ich zufällig eine Destination, eine Stadt, was auch immer, erkunden kann. Ich habe da immer sehr viel Spaß damit.
Also einfach offen bleiben, dem Zufall auch Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln.
Ja.
Und dann ist man auch schon ein bisschen nachhaltiger vielleicht unterwegs. Ich danke Ihnen sehr. Claudia Brützel, Professorin für Tourismusmanagement an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Noch eine schöne Zeit in Mailand, in Italien, wo Sie gerade sind.
Dankeschön.
Und Antje Monshausen von Brot für die Welt. Und Sie hören natürlich diese Sendung auch unter deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt.